Ehe ich den Predigttext lese, möchte ich doch eines zuvor sagen. Dieser Predigttext könnte mich oder uns animieren, ein richtiges Donnerwetter loszulassen auf die Zustände unserer Zeit. Und damit meine ich nicht die Zustände in der Weltpolitik, sondern die Zustände in der sogenannten Christenheit im Abendland. Ich habe es letztes erstmal in der Bibelstunde gesagt, oder auch hier weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Wir empfinden, dass das Christentum abnimmt, dass alles zu Ende geht. Aber weltweit wächst das Christentum überhaupt. Und das ist immer wieder froh und dankbar machend. Aber es soll uns nicht darum gehen, uns über andere zu erheben, sondern uns wirklich auch unter Gottes Wort zu stellen. Und zwar finden wir diesen Predigttext im Propheten Jeremia. Er ist angegeben, ich habe ihn mir nicht ausgesucht, im Kapitel 23 vom Vers 16. Da spricht der Herr der Heerscharen: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie täuschen euch. Die Offenbarung ihres eigenen Herzens verkünden sie. Und nicht, was aus dem Mund des Herrn kommt. Ständig sagen sie zu denen, die mich verachten: Der Herr hat gesagt, ich werde Frieden haben, ihr werdet Frieden haben. Und zu allen denen, die in der Verstockung ihres Herzens wandeln, sprechen sie: Es wird kein Unheil über euch kommen. Denn wer hat im Rat des Herrn gestanden und hat sein Wort gesehen und gehört? Wer hat auf mein Wort geachtet und gehört? Siehe, als ein Sturmwind des Herrn ist der Grimm losgebrochen und ein wirbelnder Sturmwind wird sich auf das Haupt der Gottlosen entladen. Der Zorn des Herrn wird sich nicht abwenden, bis er die Gedanken seines Herzens vollbracht und ausgeführt hat. Am Ende der Tage werdet ihr es kommen, erkennen und verstehen. Ich habe diese Propheten nicht gesandt und doch sind sie gelaufen. Ich habe nicht zu ihnen geredet, und doch haben sie geweissagt. Hätten sie in meinem Rat gestanden, so würden sie meinem Volk meine Worte verkündigen und sie abbringen von ihrem bösen Weg und von ihren schlimmen Taten. Bin ich denn nur Gott in der Nähe, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott in der Ferne? Oder kann sich jemand so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr? Ich habe gehört, was die Propheten reden, die in meinem Namen Lügen weissagen und sprechen: Ich habe einen Traum gehabt, ich habe einen Traum gehabt. Wie lange soll das noch gehen? Soll etwa die falsche Weissagung im Herzen der Propheten bleiben und die Propheten die selbst erfundene Betrug weissagen? Haben sie nicht im Sinn, bei meinem Volk meinen Namen in Vergessenheit zu bringen, durch die Träume, die sie einander erzählen, gleich wie ihre Väter meinen Namen vergessen haben über dem Baal? Der Prophet, der einen Traum hat, der erzähle den Traum. Wer aber mein Wort hat, der verkündige mein Wort in Wahrheit. Was hat das Stroh mit dem Weizen gemeinsam, spricht der Herr? Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Soweit. Ich habe mal nachgesehen, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig stimmt, wer war denn der erste falsche Prophet, der uns in der Bibel erzählt wird oder genannt wird? Eine blöde Frage, ne? Ja, und zwar habe ich den gefunden, ob es nun der erste war, weiß ich nicht, aber ich habe den gefunden, der zu Jerobeam gesandt wurde. Jerobeam, der erste König in Israel nach der Reichsteilung. Jerobeam sprach zu sich selbst und auch zu seinen engsten Vertrauten: Wir müssen sehen, dass das Volk nicht auf die Idee kommt und nach Jerusalem wandelt zum Fest. Wir müssen hier etwas organisieren, dass sie hier bei uns bleiben. Und so baute Jerobeam, wir wechseln mal Rehabiam, Jerobiam, Jerobiam ist der König Israels. Jerobiam baute einen Altar, goss 2 goldene Kälber, Götzenbilder, betete sie an. Und dann wird ein Prophet aus Juda zu ihm gesandt. Der wird nicht mit Namen genannt. Es steht nur da, ein Mann Gottes aus Juda wird zu Jerobiam gesandt. Und als Jerobiam da gerade anbetet mit seinem Volk auf dem errichteten Tempel, die goldenen Kälber da anbetet und sagt, das ist unser Gott, da sagt der Prophet aus Juda, dieser Altar, den du gebaut hast, der wird zerbersten. Und die Asche, die darauf liegt, die wird vom Winde verweht werden. Und dann stellt sich Jerobeam hin und macht, tötet ihn! Und in dem Moment, wo er den Arm ausstreckt, wird der Arm des Jerobeam steif gelähmt. Oder verdorrt, steht in der Bibel. Jetzt steht er da und guckt und kann seinen Arm nicht mehr bewegen. Und dann bittet er den Propheten, bete doch zum Herrn für mich, dass das wieder vorübergeht. Der Prophet bittet zu Gott und tatsächlich wird Jerobeam wieder geheilt. Und er bittet ihn und sagt, komm in mein Haus, trink etwas, iss etwas, dass du wieder gestärkt nach Hause gehen kannst. Und dann sagt der Prophet, nein, das geht nicht. Und warum nicht? Weil Gott zu ihm gesagt hat, du sollst auf einem anderen Weg nach Hause gehen, wie du gekommen bist. Also so ähnlich wie bei den Weisen, die so gekommen sind und dann wieder so gehen mussten, hatte auch der Prophet die Anweisung Gottes, nicht auf demselben Weg wieder nach Hause zu gehen, sondern auf einem anderen Weg. Und Gott hat mir gesagt, ich darf hier bei euch weder essen noch trinken. Und darum gehe ich jetzt nach Hause. Und dann ist in Israel ein sogenannter Prophet. Da kommen seine Söhne und erzählen ihm das, was da geschehen ist. Oh, das ist ja ein Ding. Wo ist denn der Mann hingezogen? Ja, wir haben gesehen, der ist in die Richtung gegangen. Sattelt mir meinen Esel, ich will ihm nachreiten. Und er reitet ihm nach und findet den Propheten aus Juda und sagt, komm mit mir, stärke dich, iss und trink bei mir. Nein, sagt der Prophet, ich darf nicht, Gott hat mir gesagt, ich darf in diesem Land weder essen noch trinken. Ach, ich habe vom Herrn die Weissagung gekriegt, du sollst mit mir kommen und sollst bei mir essen und trinken. Gott hat mir gesagt, du sollst. Ja, wenn Gott etwas Neues sagt, ist wohl die erste Ansage aufgehoben. Und der Prophet geht mit dem falschen Propheten zurück. Und dann passiert etwas, dass der falsche Prophet aus Israel einen Esel satteln lässt und den Propheten aus Juda nach Hause schickt. Unterwegs wird der Prophet aus Juda von einem Löwen getötet. Das erfährt der falsche Prophet, lässt seinen Esel satteln von seinen Söhnen und reitet an die Stelle. Und das Bild, das muss man sich mal wirklich vorstellen. Da liegt der Prophet aus Juda, tot am Boden, vom Löwen getötet. Der Löwe steht daneben und der Esel steht daneben. Der Löwe, der sonst seine Beute zermalmt und frisst, hat nichts davon getan. Aber der Prophet aus Juda musste eben erfahren, dass es nicht gut ist, dem direkten Wort Gottes ungehorsam zu werden. Denn Gott hatte ihm gesagt, wenn du da isst oder trinkst, wirst du nicht in den Gräbern deiner Eltern oder deines Vaters begraben werden. Und auch das erfüllte sich, denn der falsche Prophet, der angeblich im Namen Gottes geredet hat, nahm ihn dann mit zurück und begrub ihn in seiner Begräbnisstätte. Zweite Beispiel ist bei Ahab. Ahab will in den Krieg ziehen, hat sich mit dem König von Juda verbündet und ja, kommst du mit? Ja, wir sind ja ein Volk, ich komme mit dir und wir sind an deiner Stelle, Ahab und Josaphat. Und dann sagt Ahab, dann lass doch die Propheten kommen. Und da kommen 400 Propheten und sagen alle, Ahab, zieh in den Krieg, du wirst den Krieg gewinnen, gegen die Aramäer wirst du einen Sieg davontragen. Und Josaphat sagt, ist denn hier kein Prophet des Herrn? Doch, da ist noch einer, aber der sagt mir immer nur Lügen. Oder das, was er mir sagt, Entschuldigung, nicht Lügen, er sagt immer nur Schlimmes für mich. Das, was er mir sagt, gefällt mir nicht. Na, lass ihn mal kommen. Und dann wird der Prophet gerufen. Wie heißt er? Micha. Es ist der Prophet Micha, nicht der, der das Buch geschrieben hat, es ist ein anderer Prophet Micha. Der wird gerufen und die Leute des Königs unterwegs sagen ihm, du, alle Propheten haben gesagt, der König wird Sieg haben. Rede doch auch so, dass du wenigstens deine Haut rettest. Ja, sagt Micha, dann wenn das so ist, werde ich schon dem König zureden. Ich werde aber sagen, was der Herr mir sagt. Und dann kommt der Prophet Micha zu Ahab und er wird gefragt, na, Micha, sollen wir in den Krieg ziehen, was sagt der Herr? Ja, zieh ruhig in den Krieg, es wird schon alles gut werden. Ahab sagt zu Micha, du, wie oft habe ich dir gesagt, du sollst mir die Wahrheit sagen und du sollst mir das sagen, was der Herr dir sagt. Naja, wenn das so ist, dann muss ich dir sagen, dass du von diesem Feldzug nicht lebend zurückkommst. Du wirst in dieser Schlacht, in diesem Feldzug geschlagen werden, du wirst getötet werden. Und Elia hat ja dem Ahab schon prophezeit, dass er einmal umkommt und da, wo die Hunde, das Blut des Weinberg, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Isabel? Nein, Isabel ist ja deine Frau. Er hat doch Naboth. Den Weinberg Naboths hat Isabel so gelenkt, dass Naboth getötet wurde. Und Elia hat ihm gesagt, da wo die Hunde Naboths Blut geleckt haben, werden sie dein Blut lecken. Und deine ganze Verwandtschaft, alles was von dir ist, wird ausgerottet werden. Und genau das passiert dann hier. Da vollzieht sich die Prophezeiung des Elia und von Micha noch einmal bestätigt. Falsche Propheten können Unsinn reden oder reden Unsinn. Und wie die 400 Propheten dazu gekommen sind, das ist noch für mich so erstaunlich. Da wird dann berichtet, Gott, so ähnlich wie bei Hiob, hält Ratsschluss und fragt seine Engel, wer wird denn den Ahab betören, dass er in den Krieg zieht. Und da kommen Vorschläge von seinen Engeln da. Und einer sagt, ich will den Propheten, die um ihn sind, einen falschen Geist eingeben. Und Gott sagt, ja, du bist der richtige Mann. Gott bestätigt dem Engel, dass er etwas Böses ausrichtet. Und da wurde ich wieder an unser letztes Gemeindetreffen erinnert. Gott braucht auch das Böse, um zu seinem Ziel zu kommen. Das war so eine ganz bestimmte Aussage. Ich denke, ihr erinnert euch noch daran. Und jetzt aber zu dem Thema, die Propheten, die da reden, reden ihre eigenen Gedanken, reden das, was in ihrem Herzen ist. Und sie sagen, Friede, Friede, es ist keine Gefahr. Obwohl Gott schon längst angekündigt hat, dass er Juda für seine Sünden strafen wird, dass sie eine Niederlage erleben werden, in die Gefangenschaft geführt werden. Aber die Propheten, es ist Friede, macht euch keine Sorgen, es ist alles gut. Gott ist ja in unserer Mitte, wir haben seinen Tempel und darauf können wir uns verlassen. Den Boshaften, die übel tun, wir würden heute sagen, die Verbrecher, sagen die falschen Propheten, habt keine Angst, es gibt kein Urteil, macht ruhig so weiter. Gott übersieht das alles, er ist ja ein Gott der Liebe, der Gnade, kein Problem. Und genau das ist das, was Gott hier ankreidet. Sie tun so, als reden sie im Namen Gottes. Ja, das behaupten sie. Gott hat uns gesagt, es wird nichts Schlimmes passieren. Gott hat uns gesagt, ihr könnt mit euren Übeltaten so weitermachen, es wird euch kein Urteil treffen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, sie erzählen ihre Träume. Es steht hier nicht, was sie geträumt haben. Aber ich denke mal, ihre Träume werden identisch sein mit dem, was sie vorher schon gesagt haben. Israel oder Juda in Ruhe, in Frieden, der Tempel ist da und Gott in seiner Gnade übersieht alles Böse. Und diese Träume erzählen sie und sagen noch, Gott hat es uns gesagt. Und das ist ja genau der Punkt, auf den Jeremia hier den Schwerpunkt legt. Und dann verurteilt Gott zwar dieses alles. Und ich will dann noch auf die letzten zwei Verse, auf die Verse 28 und 29 kurz eingehen. Der Prophet, der einen Traum hat, der erzähle den Traum. Wer aber mein Wort hat, der verkündige mein Wort in Wahrheit. In der Offenbarung, Kapitel 22, steht ein Wort, das genau hierhin passt. Und zwar ist das schon das letzte Kapitel in der Offenbarung. Und im Vers 11 heißt es, wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Es ist fast eine Parallele. Weil Jeremia steht, der Prophet, der einen Traum hat, der erzähle seinen Traum. Der soll dann aber auch dazu stehen und sagen, das ist mein Traum. Aber wer mein Wort hat, der hat wirklich eine größere Verantwortung. Wer mein Wort hat, der verkündige mein Wort. Und genau das ist der Punkt, an dem wir uns so richtig heiß machen könnten. Will ich aber nicht. Aber dennoch muss ich doch so einige Dinge nennen, die mir persönlich und nicht nur mir wirklich aufstoßen. Wenn heute ein Evangelium verkündigt wird, das uns Wohlstand verheißt, weil Gott ja seinem Volk Israel mal gesagt hat, wenn ihr in meinen Wegen wandelt, dann wird es euch gut gehen. Die Behauptung ist doch wirklich von Gott. Und darum kann es uns gar nicht schlecht gehen. Darum müssen wir alle gesund sein. Und wo Krankheit ist, wenn einer krank ist, der kann gar nicht richtig glauben. Oder wenn einer arm ist, der hat auch kein Vertrauen zu Gott. So werden Dinge in dieser Welt geredet und dann wird gesagt, Gott hat uns ja alle lieb. Gott ist unser Kumpel, Gott ist unser Freund. Aber von der Heiligkeit Gottes, von der Ernsthaftigkeit Gottes wird nicht geredet. Und es wird leider auch vieles aus diesem Buch, das wir vor uns haben, einfach negiert. Und das zieht sich in unserem sogenannten christlichen Abendland durch alle Konfessionen hindurch. Da ist keine Konfession ausgenommen. Das, was man nicht erklären kann, kann sowieso nicht so stimmen. Gottes Heiligkeit, Gottes Ernst, die Hölle, das ist alles Erfindung von Menschen aus dem Mittelalter, damit hat man den Leuten Angst gemacht, sowas gibt es heute gar nicht mehr. Am Ende werden sich ja alle vor Gott beugen und damit ist Gott allen gnädig. Das ist Verkündigung. Aber das ist nicht Gottes Wort. Gottes Wort ist, und das habe ich schon mehrfach gesagt, Gott hat die Menschheit lieb. Darum hat er seinen Sohn in die Welt gesandt. Darum ist Christus für uns gestorben. Darum hat Gott diesen Christus auferweckt als Zeichen und Anerkennung, dass das Opfer Jesu Christi gültig ist. Das ist unsere Botschaft. Die haben wir zu sagen. Gott hat die Menschen lieb. Daran gibt es nichts zu rütteln. Und wir haben auch das Angebot Gottes zu verkünden. Gott hat Jesus Christus gesandt und er, Jesus Christus, ist für uns das Opfer geworden. Er ist am Kreuz auf Golgatha für unsere Schuld und für unsere Sünde gestorben. Gibt es keine Frage und keine Zweifel. Und Jesus sagt, wer diese meine Worte hört, der ist klug. Aber wer diese meine Worte hört und nicht beachtet, der ist töricht. Denn töricht hat Zerstörung zur Folge. Torheit hat Zerstörung zur Folge. Wir kennen das aus dem Gleichnis, das Jesus sagt, vom Hausbauen. Wer die Liebe Gottes missachtet, wer behauptet, und wenn es auch unter dem Namen steht, Gott hat mir gesagt, Jesus Christus brauchte nicht sterben. Das sagen auch fromme Leute. Für mich hätte Jesus nicht sterben können, ich bin gut genug. Wer das negiert, der bahnt sich den Weg in die Hölle. Und auch das haben wir zu sagen, das ist Gottes Wort. Wir haben das Angebot Gottes zu verkünden. Aber wir haben auch die Aufgabe und auch die Pflicht, den Menschen zu warnen. Ich habe das oft erlebt in meiner beruflichen Tätigkeit, wenn ich Menschen versucht habe zu warnen, und wenn er das so macht, dann passiert das und das. Willst du uns drohen? Nein, die Bibel ist kein Buch zum Drohen. Aber die Bibel will uns mahnen und warnen. Eine Warnung hat immer das Ziel, vor Schlimmen zu bewahren. Wenn ich jemanden warne, dann möchte ich, dass er zur Einsicht kommt und sich das, was er sich vorgenommen hat, wirklich aus dem Sinn schlägt. Dass er auf die Warnung eingeht und den besseren Weg wählt. Das will auch die Bibel erreichen. Es soll ja so auch Zeiten gegeben haben, ihr seid alle Sünder, ihr fahrt alle in die Hölle, ihr müsst alle verderben und werdet alle im ewigen Feuer schmoren. Wenn das der Beginn der Botschaft ist, dann ist das auch verkehrt. Aber wir müssen sagen, wenn ihr das Gnadenangebot, wenn ihr die Liebe Gottes ausschlagt, dann ist das euer Ziel, dass ihr in der Verdammnis landet. Etwas anderes können und dürfen wir nicht sagen. Und darum ist es auch so gut, dass wir wissen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? Ein Feuer hat unterschiedliche Wirkungen. Einmal kann es wärmen, einmal kann es vernichten. Feuer wird aber auch gebraucht, um zu reinigen. Wenn wir mal so an die Metallindustrie denken, da wird dieses Eisenerz mit allem Schmutz und allem möglichen Kram in den Ofen geworfen, in den Hochofen, und dann kommt unten das reine Eisen raus und die Schlacke schwimmt oben. Feuer reinigt. Und wenn Gott durch den Propheten sagen lässt, mein Wort ist wie ein Feuer, dann will er sagen, mein Wort will euch reinigen, will das Böse von euch trennen und will, dass ihr mir, meinem Wort, vertraut. Und genau das ist die Botschaft auch an uns. Wenn wir wirklich geläutert werden, dann will Gott uns nicht vernichten, sondern reinigen. Dann dürfen wir es erleben, dass er trennt Gutes und Böses. Und es ist ein Prozess, der nicht immer schmerzfrei ist. Wenn ich meine natürlichen Veranlagungen durch Gottes Geist reinigen lasse, dann ist das ein schmerzlicher Prozess. Meine Mutter hatte dann immer, ich weiß nicht, ob es ein Liedstoff war oder jedenfalls den Spruch, den habe ich mir gemerkt, heiliges Winzermesser schneide tief hinein. Und wenn ein Winzermesser in den Weinstock schneidet, gibt das Schmerz. Der Weinstock fängt an zu bluten. Und darum, wenn es uns auch in manchen Situationen schmerzhaft erscheint und schwerfällt, dann dürfen wir doch wissen, dass Gott es gut mit uns meint. Und dass er es gut mit uns meint, das ist der Beweis, dass wir Christi Tod verkünden dürfen. Seine Erlösung, seine Errettung. Und dieses Angebot gilt Und das ist unsere Aufgabe. Weil wir Gottes Wort haben, sollen wir Gottes Wort in Wahrheit verkünden. Und das möge der Herr mir und uns immer wieder neu schenken. Amen.